René. René hat mir geschrieben und in der Mail steht nur 3 oder 4 Sätze. Ich war in einer Rocker-Gang. Ich habe Frauen gehasst. Ich habe Straftaten begangen. Zettel? Ja, rauschgiftsüchtig war natürlich auch und Alkohol und das Ganze. Und dann ist er Jesus begegnet. Und darüber spricht er. Und René ist natürlich auch part of, Teil von Faces, unserem neuen Projekt, das Ende des Jahres startet. Hier seht ihr schon mal ein Foto von ihm. So sieht er aus. Und das sind die Fotos, die dann großformatig in den Ausstellungen dabei sind. Es werden super fromme Gäste auch in der Veranstaltung dabei sein. Und dann kann man sagen, hey, das bist ja du hier, direkt auf dem Foto und neben mir stehst du. Das heißt also, dass die super frommen Gäste bereit sind, auch über ihre Hoffnung, ihren Glauben zu sprechen, direkt auf dieser evangelistischen Veranstaltung. Also, das ist René. Und René, bleib stehen. René spricht davon, wie er Jesus begegnet ist. Ganz unspektakulär. Er hat angefangen, die Bibel zu lesen und alles Weitere will er uns im Film sagen. René, jetzt sitzen wir hier in der absolut coolen Superlocation. Na, wie heißt die hier?
Roadhouse in K-Town, Kaiserslautern.
In K-Town. Ja. K-Town, okay. Harte Drogen, Saufen exzessiv?
Boah, also Saufen war bei mir Standard.
Ja, das ist Stichworte, las ich so, ne?
Ja, ja.
Und ich frage, und hasse Frauen? Und ich frage mich, woher kommt der extreme Hass? Auf Frauen?
Woher kommt der extreme Hass? Ich hab's so vorgelebt bekommen, ja. Also, ja, ja. Also Stiefvater auch immer auf die Mutter los und die Mutter unter anderem, ja, wo ich das auch mitbekommen habe, fremdgegangen und nie wirklich Liebe gezeigt bekommen. Es war egal, was du machst, es war nicht genug. So als Beispiel, jetzt, du räumst die Spülmaschine aus. Ja, als Beispiel. Du
meinst aber nur gut.
Ja, ja, und dann hast du dann doch nicht irgendwie richtig die Gläser hingestellt oder sonst was. Also es war immer halt.
Und dann ging's schon.
Ja, also da ist ein bisschen gedauert, aber dann habe ich mir auch irgendwann nichts mehr gefallen gelassen. Dann habe ich auch mal was zurückgesagt. Ich bin auch frech geworden und habe wirklich sehr, sehr viele böse Wörter auch meiner Mutter gegenüber an den Kopf geschmissen. Dann.
Wie alt warst du da?
Boah. Das hat schon mit 9 oder 10 hat das bestimmt schon angefangen, wo ich da halt mir nichts gefallen gelassen habe, habe sowieso dann immer so mein Ding gemacht. Ja, dann flieht halt Aremo Kochlöffel oder so nach dem Motto, ja. Also ich hatte auch schon eine Holzkochlöffel, hatte ich schon den Kopf kaputt geschlagen, ne? Also es war schon eine heftige Zeit, muss ich sagen.
Gab es einen Zeitpunkt, wo du sagtest, mit mir nicht? Dass du dich gewehrt hast?
Als ich in Texas gewohnt habe, da war ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, das war kurz bevor ich nach Deutschland wiedergezogen bin. Dann ist auch irgendwie, nachts bin ich von der Polizei heimgefahren worden. Das war irgendwie 4 Uhr nachts. Und da hat sie irgendwie gemacht, oh, hätten sie dich nur mitgenommen und was weiß ich. Und dann hat sie da alles sowieso mir auf die Pelle gerückt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt nimm mal, da habe ich sie gepackt, ne? Und
deine Mutter.
Hab gesagt, auf, jetzt raus da aus dem Zimmer, ne? Und dann war aber halt auch dann, ja, aber ich würde jetzt sagen, gut, aber es.
Sie wie kannst du nach Texas? Du hast der originale Kaiserslautern-Slang.
Wie bin ich nach Texas durch meinen Stiefvater, der ist dort hinversetzt worden, der war ja in der Army, der war ja hier in Baumholder, war er stationiert. Und dann hieß es irgendwann, er muss nach Texas, ne? Dann ist die ganze Family ist mit.
Und Papa war auch gewalttätig?
Mein leiblicher Vater, mit dem hatte ich leider nicht so viel zu tun gehabt. Das hat sich irgendwie verlebt, wenn man das so sagen kann. War irgendwie plötzlich der Kontakt nimmer da und ja, so.
Der Stiefvater, der war.
Ich meine, die hatten sich ständig in der Haare gehabt. Es war immer irgendwas. Es war immer irgendwas los. Ne? Also Und wenn nichts, wenn kein Grund da war, dann hat man halt aus irgendwas, hat man dann einen Grund gemacht, ne? So nach dem Motto, okay, ich hab jetzt nichts und ich fange jetzt einfach mal Streit an. Ja, und das hat sich dann hochgeschaukelt, das bekommst du dann auch als Kind, Jugendlicher, bekommst du das mit und dann denkst du dir auch so, will ich gerade eigentlich hier sein? Ja, dann bist du halt, ja, dann immer mehr auf die Straße und hast dein Ding gemacht und hast die Aufmerksamkeit von draußen hast du geholt, ne, also von den Leuten auf den Straßen, weil zu Hause hast du ja sowieso nicht bekommen. So war das, ja.
Wie ging das los mit der Band, mit der Gang?
Mit der Gang, genau.
Das war in Texas.
Das war in Texas, ja. Du lernst ja die Leute auf der Straße kennen, ja. Und ich muss sagen, am Anfang waren es noch so, ist normale Leute, die hatten auch mit Drogen, Alkohol nichts zu tun. Den hast dann Basketball gespielt und dann kamen halt auch andere dazu, die halt auch mit solchen Sachen zu tun hatten. Also sprich mit Drogen und so. Und da ich das sowieso schon vorher gemacht habe in Deutschland, wollte ich das auch weitermachen, ja, weil ich habe das irgendwie gebraucht. Und wie gesagt, spielst da Basketball, lernst die Leute kennen, lernst du andere Leute kennen, dann gehst du mal mit denen mal, keine Ahnung, mit nach Hause, zockst mal und dann gehst du mal da hinten hin und also du bist dann praktisch auf einmal wie so verstreut, kann man sich's vorstellen, und du lernst immer mehr Leute kennen und dann umso härter praktisch die Leute unterwegs waren, umso wohler habe ich mich irgendwie gefühlt. Klingt zwar komisch, aber so war es wirklich.
Was heißt härter? Brutaler?
Boah, brutaler, also
wie kann man sich das vorstellen?
Ja, mit Waffen halt zu tun, ne? Härtere Drogen da liegen und gewalttätig, auch dieser Gangster-Rap, so umso härter dieser Gangster-Rap war, umso besser war es und ja, so dieses angespannte Leben, so dieses, du musst jetzt überlegen, was du machst, ne? Sowas hat mir gefallen und das habe ich mich irgendwie komischerweise wohlgefühlt, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Und ja, und dann hast du auf einmal dann diese, ich nenne es jetzt mal Mission, wo dann einer sagt, ey, mach jetzt dies und das und zum Beispiel presch da hinten ein und dann hast du dir was verdient. Mach das und das, mach klar, klau das und das, dann hast du dir das verdient. Ne? Also wie praktisch so diese Ränge, ja. Und ja, ich erinnere mich noch, da ist immer ein Haus eingebrochen, das war am helligsten Tag. Keine Ahnung, was mir da eingefallen ist. Nur ja, am helligsten Tag praktisch irgendwo eingebrochen. Die Nachbarn haben es gesehen, haben die Polizei haben sie angerufen. Dann kam auch schon nach 4-5 Minuten kam schon die Polizei und ich stand schnell über den Zaun beim Kollege dann im Haus und habe mich dort irgendwie versteckt an die Polizei rein. Ja, ich soll rauskommen und dann direkt die Handschellen und direkt abgeführt worden in die Zelle, ne? Also,
das war nicht clever, ne? Also
es war dumm. Das war total dumm. Also ich muss aber sagen, so zu dem Zeitpunkt war das, ich fand's cool. Ich weiß nicht, ich habe diesen Kick gebraucht. Ich habe es gebraucht, einfach dummes Zeugs zu machen. So, und umso härter es war und umso dümmer es war, umso besser.
Ne? Gab's Anerkennung von den?
Ja, klar. Von der Gang, klar, da, ja, natürlich. Also du machst ja praktisch diese Mission und du bekommst dann dadurch halt, wie gesagt, immer mehr Anerkennung. Irgendwann bekommst du dann deine Bandana, ja, das ist so ein Tuch.
Ja.
Und ja, damit hast du halt auch sorgfältig umzugehen. Also sprich, das darfst nicht verlieren, du darfst nicht dir abnehmen lassen von irgendwelchen OGs. Und
OGs sind?
Ja,
das sind die von der anderen Gang.
Ja, das sind die höchsten sozusagen von den Gangs, ne? Und die checken dich dann auch. Also sprich, checken ist, du lernst halt in der Gang auch ein Handshake kennen, ja. Und dann hast du halt verschiedene Zeichen zu beachten, wie du das mit deinen Finger machen musst und und. Da kommt zum Beispiel ein OG von den Crips, also von den Blauen, und check dich. Ja, weil er sieht, okay, du hast eine rote Flagge, okay, gut, den checken wir jetzt mal. Und machst dir irgendwie was Falsches. Und dann kriegst du halt entweder aufs Maul oder wirst halt umgebracht, ne? Und wenn das noch nicht genug ist, dann holen sie noch die Familie. Oder fangen sogar auch erst bei der Familie an. Ja, also es ist ganz, ganz korrupt, was dort läuft. Also wie gesagt, du machst irgendwas Falsches dort, also kannst du dort...
Und der kleine René aus Kaiserslautern mittendrin.
So kann man es sagen, ja.
Und fühlt sich wohl.
Ja. Ja, es klingt wirklich alles sehr wild und sehr dumm. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, war es natürlich auch dumm. Aber ich muss sagen, hey, letztendlich hat es mich zu der Person gemacht, die ich jetzt heute bin. Ich bin dankbar, dass ich in den Kreisen nimmer unterwegs bin und kann einfach nur ja zu den Menschen gehen, die auf der Straße sind und versuchen, ja, von meinem Leben halt zu erzählen.
Ja, aber noch sind wir ja in Texas.
Noch sind wir in Texas.
Noch sind wir in Texas.
Noch sind wir
in Texas. Und da ging es vorher und mit Angst immer auch ums Leben, oder? Wenn du was falsch machst, kann es sein, die knallen dich ab.
Auf jeden Fall.
Hattest du auch eine Knarre?
Ich hatte durch Kollegen, hatte ich Knarren,
ja. Ja. Und wurde es auch zu jemand innerhalb dieser Szene, oder?
Auf jeden Fall. Ja klar, du bekommst ja Anerkennung. Ganz klar.
Nimm es mal mit rein, René. Wie sieht denn so ein Leben aus? Wahrscheinlich ständig neue Partnerinnen und also Ladies und dann Kokain und Alkohol. Wie sah so ein Tag vom René aus?
Also keine Ahnung, wann er aufgestanden ist. Keine Ahnung, wie lange er wach war, wie viele Tage. Ne? Also das muss man halt auch mal mit in den Raum nehmen. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, bist 3 Tage wach von Kokain und dann schlafst du erstmal auch mal 24 Stunden, wachst wieder auf, willst einfach nur chillen, rauchst einen Blunt und dann mal gucken, so was machen wir heute, ne? Ja, also.
Wen holen wir uns heute?
So nach dem Motto, ja, so, keine Ahnung, kommt uns irgendjemand dumm, wenn uns irgendjemand dumm gekommen ist, also dumm in die Quere, dann gab's direkt aufs Maul, ja, also das war so ein Leben gewesen, ja, oder bei andere eingebrochen, ja, da gibt's auch verschiedene Stories, also auch ganz, ganz wild, habe ich so gemacht, als wäre ich so wie so ein Freund von einem, ja, ich wusste aber ganz genau, der ist halt von der anderen Bande, aber ich hatte nicht irgendwie, der wusste nicht, dass ich in der Blood bin, also das waren auch sehr, sehr korrupte Dinger, die da gelaufen sind, da war ich bei dem zu Hause und ich wusste ganz genau, wo er sein Zeug liegen hat. Ich wusste auch, dass er arbeiten geht, beziehungsweise sonst wohin geht. Da habe ich das Fenster aufgemacht, als ich bei ihm war, zum Beispiel auf der Toilette, ja, Fenster aufgemacht und dann wusste ich ganz genau, okay, gut, wenn er jetzt geht, kann ich durch das Fenster, kann ich rein, weil ich habe es ja aufgemacht vorher und ich wusste, wo sein Zeug ist. Also bin ich reingeklettert, was auch ziemlich heftig ist. Also Texas ist auch ein anderes Kaliber. Es könnte ja auch sein, dass da jetzt jemand im Haus ist, ja, und der könnte ich abknallen, ja, also es war mir aber auch alles egal, also bin ich einfach rein, hab das Zeug geholt und bin raus mit dem Zeug und hab ich dann ja auch wieder Geld gescheffelt in dem Sinn, ja,
also, und wieder Anerkennung von den,
das kommt noch dazu, ja, ja, klar, so, ey, guck, was ich hier habe und dies, das, ja, ey, cool, komm, lass uns Geld machen, also es ist immer das, was du gemacht hast und das, was du holst, kommt in den Topf und das ist dann für alle.
Okay,
so. Dennoch muss man aber bedenken, wenn andere Leute wissen, wo du wohnst oder wo du dich rumtreibst, da könnte jemand kommen und könnte anfangen zu schießen. Ja, also jetzt, das musst du dir mal vorstellen, ja, du gehst irgendwo hin, ja, und dann kommt die Knarre raus, in deine Richtung wird geschossen, du versuchst natürlich in Deckung zu gehen, was auch gelungen ist, ja, also von uns wurde Gott sei Dank niemand angeschossen zu dem Zeitpunkt. Und wenn das Auto dann wieder wegzischt und du bist ja erstmal wie in einer anderen Welt, wenn das passiert, ne?
Bist du so hart gewesen oder warst du so hart oder hast du gedacht, was mach ich für einen Scheiß hier?
Ja, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, Scheiße, so, ich spiele gerade in meinem Leben.
Ja?
Im Endeffekt dachte ich aber, okay, cool, genau das wollte ich.
Und wenn ich draufgehe, dann ist halt so.
Ja, das war für mich,
kein Gedanke.
Nö, das war entweder Leben oder sterben.
Hat sich deine persönliche Situation immer mehr zugespitzt? Also immer mehr Gewalt, immer mehr Drogen,
ja,
immer,
klar,
mehr das, jo, Schlägereien, ist, immer mehr Schlägereien, immer mehr Frauen rumgeprügelt?
Ja, das war halt wirklich so. Also leider war es so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, heftig. Also ganz, ganz schlimm, ne? So dieses Bild, wo ich von Frauen hatte, weil Frauen waren für mich einfach,
muss man herhalten.
Die hast du einfach ausgenutzt. Das waren für mich eher, ja, Gegenstände, also ganz, ganz böse, ja. Also es ist, ich weiß nicht, also so ein Denken zu haben, da ist da einiges schiefgelaufen bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also.
Und würdest du sagen, das kommt von damals, wie dein
Stiefvater? Ja, irgendwoher muss es ja kommen, also klar, das spielt mit da rein, aber ja, zusätzlich dann halt noch diese Rap-Musik, die ich früher gehört habe, ja, weil diese Rap-Musik, diese weltliche Rap-Musik ist ja eher frauenfeindlich, ja, hier Bitches dies und ich hab hier deine Mama und das und es, ja. Frauen werden ja eher so als Gegenstände, ja, oder guck dir mal als Beispiel die Rap-Videos an. Die halbnackte Frauen da. Ja, also es war ja eher so, Frauen werden ja so als Gegenstände da so hingestellt, richtig, ja. Und das kam noch mit dazu in den Topf, ja. Und ich habe sowieso Rap gelebt, muss ich sagen. Rap oder generell Musik war für mich immer ein Zufluchtsort. Auch wenn ich jetzt zu Hause war bei Mama und Stiefvater, hatte ich immer diese Musik gehört. Und es war für mich immer so, ja, ich habe mich praktisch mit dieser Musik ernährt, kann man sagen. Das hat noch dazu geführt, ja, dass ich praktisch so einen Weg eingeschlagen habe.
Ja. Hast du hin und wieder drüber nachgedacht, was du eigentlich da machst? Oder kommt es nie vor?
Es kam ab und an mal schon ein Gedanke, so, komm, schlag einen anderen Weg ein. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ich war nicht stark genug.
Und dir hat der Weg ja auch Spaß gemacht, oder?
Ja, klar. Ich wollte ja auch immer drauf sein oder Partys, Alkohol. Also das war ja das, was ich wollte.
Und wie kam es zum Wandel? Wie fing das an? Dass du drüber nachgedacht hast und dass du gesagt hast, was mache ich eigentlich hier?
Boah, das ist also 2010 bin ich ja nach Deutschland.
Ah, okay.
Da habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu ziehen. Und dann war ja, ach, mit Privatinsolvenz und fast obdachlos. Also kriminell ging es hier auch immer, weil Kilos hier vertickt, die Polizei auch hierher gekommen. Und musste ich auch auf die Wache hier in Kaiserslautern. Und war das fast jemanden umgebracht hier in der Diskothek, in der Nachtschicht. Also war auch hier volles Programm, also nicht nur in Texas, ne? Aber ja, wie kam es zu dieser Wandlung? 2018 habe ich irgendwie so gemerkt, boah, irgendwas stimmt nicht mit meinem Körper und ich fühle mich total unwohl, so schlapp. Also das kannte ich gar nicht, so richtig ausgelaugt, wie so ein Schwamm, ne? Wurde einfach so trocken, ne? Also ich dachte, ey René, du musst was machen. Da habe ich mir einfach aufgehört zu kiffen.
War das so? Einfach aufgehört zu kiffen?
Ja, also ich konnte diesen Schalter, konnte ich switchen. Man muss halt dazu sagen, ich habe das ja jeden Tag gemacht. Das waren für mich ja wie Kippen. Genauso wie auch Alkohol. Ich habe von einem auf den anderen Tag habe ich so praktisch den Schalter geswitcht und aber dann hat's angefangen, ne? Diese Schweißausbrüche und alles. Also ja. Dieser Körper, ja, du musst dir ja so vorstellen, du bist ja da, was waren das? So knapp 15 Jahre hast du das bald jeden Tag gemacht, auch andere Drogen. Und dann sagt der Körper irgendwann.
Du kannst nicht einfach bloß nennen.
Du kannst nicht einfach das Schalter, oder ja, wer brauche das, ne? Ja. So oder dem Motto, ja. Und dann schwitzen und das war ganz, ganz schlimme Zeit, muss ich sagen. Dann habe ich gesagt, ey, nee, ich lass mich einweisen. Ich muss mal helfen lassen.
Von dir aus?
Jo. Und dann bin ich zum Arzt und habe mir Überweisung geholt für Psychiatrie. Und ich habe dann halt in dieser Psychiatrie, auch wenn ich nur 2,5 Wochen da war, was viel zu kurz war, hatte ich ein System kennengelernt. Morgens bei Zeiten aufzustehen, Sport zu machen, sonst irgendwelche Programme halt praktisch durchzulaufen, ja, Gespräche mit den Ärzten, das war alles so systematisch. Und als ich dann heimgekommen bin, wobei ich sagen muss, die Ärzte haben gesagt, René, das ist zu früh, bleib noch. Ich wollte allerdings nicht auf die Ärzte hören. Und dann ging das gut, einige Wochen. Und dann hatte ich auf einmal wieder einen Rückfall. Dann fing es wieder an, Alkohol, dann Kiffen, dann Nase ziehen und dann ja, ab in die Stripclubs und Party und machen und tun und ab ins Bordell und mit dem Taxi nach Hause und am nächsten Tag aufstehen. Was machst du da? Du warst in der Psychiatrie, René. Und da habe ich mir gedacht, hopp, das alles hat sowieso keinen Wert mehr. Nimm das Leben. Also da ist keine Hoffnung mehr.
Du dachtest dir, ich beende mein Leben.
Jo, also das war für mich ganz klar, Ende. Ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich im Bahnhofsgebäude gewohnt, gedacht, hopp, dann machst du auf, wenn ein Zug kommt, schmeißt dich davor. Ne? Ich habe ganz oben gewohnt. Und dann dachte ich mir, weil es war so eher so eine Art Bimmelbahn halt, ja, also so, wo jeden 2-3 Minuten halt praktisch da im Dorf hält und da in dem Dorf hält, also sowas, ne? Und dann dachte ich mir, na, wenn du jetzt aber irgendwie falsch aufkommst oder sonst irgendwas, dann lebst du ja doch noch. Dann dachte ich mir, komm, dann, es muss was Sicheres her, machst du die Klappe auf zum Speicher, legst einen Balken, legst quer einen Stabiler und einen Strick runter und dann erhängst du dich. Ja, und die Zeit, die wurde auch immer dunkler bei mir. War mir alles egal. Und dann, ja, es hätte auch nicht mehr lang gedauert und dann bin ich nachts wach geworden. Das wie so von einer Biene gestochen, also ruckartig, so, keine Ahnung, wie viel Uhr war es da, 4 Uhr, 5 Uhr, und plötzlich so Fragen, so, ey René, woher kommst du, und was ist der Sinn des Lebens, so, woher kommen wir Menschen, und also richtig intensive Gedanken, dann habe ich mich so damit beschäftigt, mit diesen Fragen, dann Google-spezifische Fragen gestellt, woher wir Menschen kommen und was der Sinn des Lebens ist und warum ich auf Selbstmordgedanken komme. Und da bin ich dann auf verschiedene psychologische Seiten bin ich da gestoßen und wollte mir auch verschiedene Seiten durchlesen, um mir halt einfach ein Gesamtbild zu machen. Und auf der einen Seite waren halt Bibelverse auf der Seite zu lesen, es waren Psalmen. Und die haben mich irgendwie angesprochen. Ich weiß, ich muss sagen, ich habe schon immer an Gott geglaubt, nur ich kannte Gott nicht. Und das, was ich gelesen habe, das ging dann so tief, dass ich dann Google-spezifisch gefragt habe, was sagt die Bibel zu Drogen, was sagt die Bibel zu Alkohol? Und ich habe so meine Antworten bekommen. Das war halt sehr interessant. Und da habe ich mir die Bibel habe ich mir dann geholt, gekauft und fing dann im Neuen Testament an und habe mir vorgenommen, jeden Tag so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde halt zu lesen. War auch manchmal ein bisschen kürzer, manchmal auch etwas länger, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und das ging jeden Tag so. Und ich habe halt das, was ich gelesen habe, auch immer so auf mein Leben so gespiegelt, ne? Und immer mich so in den Spiegel reingestellt und das alles verglichen so mit meinem Leben. Dann ist mir immer mehr klar geworden, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Durch Gottes Wort. Ich habe mich immer mehr füttern lassen von dem Ganzen. Und das hat sich immer gut angefühlt. Umso mehr ich aufgenommen habe, das war immer, als wird so immer mehr Licht reinkommen. Ja, also wie so ein Kraftwerk kannst du es vorstellen. Und dann bist du auf einmal im Johannesevangelium und dann kommt auf einmal der große Knall. Du liest dann Johannes 14,6. Wo dann Jesus sagt, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und erstmal, ja, also ich war erstmal wie weg, ja, und wie als würde ein riesen Lichtstrahl durch mich scheinen und alles offenlegen. Ich musste auch heulen und alles, was ich falsch gemacht habe, kam mir in den Kopf und ich dachte, boah, was war ich dann für ein Unmensch? Was habe ich anderen Menschen angetan? Meine Güte und ach, und solche Dinge. Und hat Gott gesagt, René, dir ist vergeben, du hast es eingesehen, du lebst jetzt für mich.
Wie hat es Gott dir gesagt oder wie ging das? Du lasest Johannes 14, Vers 6, das übrigens hier nicht.
Doch, hier.
Ach, guck, ja doch. Ja. Irgendwo habe ich es doch, haben wir die Kameras hier? Irgendwo habe ich es doch gesehen, gell?
Genau. Ich hatte diese Eingabe bekommen. Also das war, ich muss dazu sagen, als dieser Moment passiert ist, hat mich eine Liebe erfasst, also ergriffen, die ich vorher nie kennengelernt habe. Egal ob durch Drogen, ob egal durch irgendwas. Also das kann ich mit nichts vergleichen. Also es hat wie reingehämmert, ne? Aber im Guten, ne?
Warst du in deiner Wohnung?
Ja.
Und hast da einfach am Tisch oder hast dich dort aufgehalten und hast die Bibel gelesen?
Es war immer auf der Couch, habe immer gelegen oder
Und ja. Dann kommst du zu Johannes 14, Vers 6.
Genau, also ich habe ja die Evangelien habe ich ja durchgelesen. Dann ja. Johannes Evangelium hat es dann geknallt, ja, wo ich dann aber auch auf die Knie und hey, es tut mir leid und ja, also ich habe das eingesehen.
Hat
ich
das so? Hat Gott sich so offenbart?
Auf jeden Fall. Also das kann ich mit nichts anderem vergleichen im Leben. Das werde ich auch niemals vergessen. Das war dieser Punkt, wo ich sage, 180 Grad, da hat's angefangen. Komplett anderer Mensch. Du, gar keine Lust mehr gehabt, Drogen, Alkohol, nix, nada. Klar habe ich mir noch weiterhin Hilfe geholt. Die habe ich auch gebraucht. Ich habe Menschen gebraucht, mit denen darüber zu sprechen. Klar war es am Anfang schwierig. Wenn du irgendwo im Park unterwegs warst, dann hast du die alten Leute dort gesehen, kiffen und so. Und dann, ey, hier, da, sag ich, nein, nix und bin weiter.
Ohne Rückfall?
Ohne Rückfall. Und dann, klar, bist ins Geschäft gegangen, dann siehst du die ganze Alkoholflasche. Ja, und das war auch immer ganz, ganz schön. Ich musste immer ganz schnell, musste ich weg. Also es waren böse Angriffe, die ich da in meinem Inneren hatte. Ne, so, hopp, klar kamen Gedanken, komm René, eine Flasche kannst du doch holen, komm René, kannst du doch mal, ne? Jo, ich muss sagen, umso länger ich davon weggekommen bin, umso leichter konnte ich damit umgehen, mit dem Ganzen. Ja, du könntest jetzt da, was weiß ich, wie viel Gras da liegen habe, was weiß ich, wie viel Kokain oder was weiß ich, wie viel Flaschen Alkohol, das juckt mich nicht. Und wenn du da sitzt und trinkst deinen Alkohol und kiffst dir einen rein, das juckt mich nicht.
Wie bist du denn mit dem umgegangen, was alles vorher war?
Gott hat mir aufs Herz gelegt, René, geh dich bei den Menschen entschuldigen. Ja.
Okay.
Und dann bin ich nach und nach, bin ich praktisch die Menschen durchgerattert und habe mich dann auch aufrichtig entschuldigt. Das haben sie auch gemerkt und haben gesagt, René, alles gut. Und man konnte einfach dann auch normal miteinander reden, ne? Und ja, und dann wirst du auch diese ganze Last, die du in dir getragen hast, durch dieses Entschuldigen, diese Einsicht zu haben, du wirst davon befreit, ja? Du wirst davon befreit und somit hast du mehr Platz einfach für Gutes.
Also du nimmst keine Drogen mehr, du trinkst nicht mehr. Und dann waren dann noch Rap-Musik.
Genau, also ich hatte noch, genau, ja, Rap-Musik war ja für mich auch immer präsent gewesen damals. Hatte auch selber Rap-Musik, hatte ich gemacht. Damals halt diese Gangsterschiene gefahren, aber...
Und wenn du das jetzt hörst...
wenn ich mir jetzt so... Nehmen wir jetzt als Beispiel, keine Ahnung, Dr. Dre, ja. Mit Snoop Dogg als Beispiel. Klar, die Beats sind cool, gar keine Frage, nur ich kann mich halt absolut gar nicht mehr mit diesen Texten identifizieren, ne? Also das geht gar nicht. Ich höre da schon explizit hin, ja. Und nee, das geht einfach nicht. Also ich fühle das nicht, ja. Das fühlt sich auch falsch an, irgendwie, wenn ich mir halt diese Musik reintrönen würde, ja. Klar bist du mal hier und da oder da kommt was im Radio als Beispiel und dann hörst du das und dann denkst du, ja.
Du bist ja da
ich hatte damals, ja, habe ich ja so gelebt. Und aber ich muss sagen, ich gucke schon gern so auf die Zeit zurück und vergleiche das so mit heute. Weil ich kann wirklich mit Dankbarkeit kann ich sagen, ey, ich lebe nicht mehr dort. Und ja, es war eine schwere Zeit, aber letztendlich hat das alles mich so zu Gott gebracht und hat mich zu dem Mensch geformt, den ich jetzt heute bin. Und ja.
Wer ist Gott für dich,
René? Ja, Gott. Also Gott ist in erster Linie erstmal heilig, ja. Gott ist für mich aber auch mein bester Freund. Gott ist für mich Nummer eins, weil ohne Gott wäre ich nichts. Ohne Gott wären wir nicht da. Das ist ein Fakt.
Fühlst du dich von Gott gerettet?
Absolut. Klar, der ist ja mein Retter. Ohne ihn wäre das ja gar nicht so, wie es jetzt ist. Ja. Ohne ihn hätte ich das ja gar nicht geschafft. Klar, er hat mich gerettet aus dem ganzen Mist. Ja, er hat mich um 180 Grad gedreht. Er hat mich gerettet. Safe. 100%. Keine Frage.
Vielen Dank, René.
Gerne, ich hab zu danke.
Sehr eindrucksvoll. Strugglest du heute noch mit dem einen oder anderen aus deiner Vergangenheit?
Drogen, Alkohol, nein. Klar, du denkst ab und an schon so, kommen immer mal wieder Tage, so, wo du denkst, so von früher, schwierige Kindheit und ich hatte auch gar keine Chance bisher gehabt, mit meiner Mutter unter vier Augen zu sprechen, weil das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war 2017 im November, da war ich ja noch anders unterwegs und ja, du bist ja nicht einfach so ein Flieger drin und kannst ab nach Texas fliegen.
Sie wohnt in Texas.
Genau. Und ja, das würde ich halt gern einfach mit ihr unter vier Augen klären. Okay. Das finde ich halt wichtig. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Gott da immer mehr aus mir rausholt. Keine Frage. Nur ich muss halt sagen, so wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich weiß ganz genau, ich will mit meiner Mutter irgendwann darüber sprechen, dann wenn die Zeit dafür richtig ist. Und klar, man denkt sich, wäre schön, wenn das draußen wäre, aber ich weiß aber auch, es geht momentan nicht, weil es braucht seine Zeit, ganz klar. Wir sind in einem Prozess drin. Das geht nicht alles von heute auf morgen, das eine und das andere vielleicht, ja. Aber es gibt aber auch Dinge natürlich, die brauchen Zeit und das ist normal und ich kann damit leben, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil ich könnte, hätte ich jetzt Gott nicht an meiner Seite, könnte ich nicht, wüsste ich nicht, wie ich damit umzugehen habe. Ja, ich bete ja und nehme zum Beispiel Themen, die mich beschäftigen, nehme ich mit ins Gebet rein und sage ihm, hey, bitte nimm das von mir und er stärkt mich da auch immer mehr. Ja, also er gibt mir Kraft, da besser damit umzugehen, meinen Gedanken. Und das ist das A und O, ne?
Danke, René. Ich habe noch ein paar Schlussfragen. Kann ich dir stellen?
Klar.
Ganz banal. Gibt's ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, warum?
Die Bibel. Warum? Man lernt immer mehr dazu. Ja.
Und die andere Frage wäre, welche Verhaltensweisen, die du dir angeeignet hast in den letzten 3-4 Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert?
Ja, ganz klar die Gebete, ja, durch Gottes Wort und einfach für Gott zu leben, ganz klar. Also ich habe ja mein Leben komplett Gott gegeben und wenn du das machst als Mensch, da steht dir auch nichts im Weg. Also da kann dir doch noch so viele Angriffe kommen. Du bist gestärkt durch Gottes Wort und das ist für mich.
Und die letzte Frage ist, hier in Kaiserslautern ist ein Riesenplakat an der vielbefahrenen Straße. Und was würdest du draufschreiben, das eine Woche lang auf dem Plakat bleibt?
Oh, das wäre etwas Schönes. machst du mal das klar. Ich würde draufschreiben lassen, dass niemand so tief fallen kann, dass Gott ihn nicht da rausholen kann.
Das kommt drauf.
Gut.
Von unserer weltbesten Grafikerin.
Gut. Würde mich freuen.
René. Vielen Dank.
Gerne.
René stolperte über die Aussage von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und es war für ihn so der Punkt, wo er sagte, ich möchte an Jesus glauben. Ich möchte diesem Jesus vertrauen. Und es war nicht spektakulär, das war nicht mit Musik, sondern das war einfach, es war eine Begegnung. Und diese Begegnung wünsche ich euch, ein auf Jesus einlassen, damit ihr den Hoffnungsgeber, den Sohn Gottes, das Licht des Lebens in euer Leben aufnimmt und sagt, nicht spektakulär, das ist kein Ritus, sondern ich habe ihn ja gefragt, saßest du am Tisch oder was? Und er sagte, ne, ich liege auf seinem Sofa. Es ist egal. Lasst uns das nicht so hochhängen, sondern es genügt, wenn wir sagen, ich möchte Jesus an dich glauben, ich möchte mit dir gehen. Denk drüber nach. In diesem Sinne, in 2 Wochen gibt es den nächsten super frommen Film mit einem Hoffnungsträger. Ihr seid Hoffnungsträger. 2 Wochen, bis dahin und bleibt super fromm. Tschüss.